Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Carsten Roth. Er ist in zweiter Generation Geschäftsführer von Telroth. Und das ist ein Unternehmen, die machen IT-Telefonie, Sicherheitstechnik, Cloud-Lösungen, so das, was man heute so macht im Telekommunikationsbereich. Und ich spreche mit ihm darüber, wie so ein Generationswechsel abläuft. Also man erbt vom Vater nicht nur die Firma, sondern auch die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur. Was das für ihn bedeutet hat und welche Veränderungen er irgendwann angestoßen hat, das erfährst du in den nächsten Minuten. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei Carsten dafür, dass er dem Aufruf gefolgt ist und mir eine E-Mail geschrieben hat, gesagt hat, hey Frank, du sagst, man darf mitmachen, ich habe eine Geschichte, ich möchte die erzählen. Und danke für diese Ehrlichkeit und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Carsten Roth.
Und dann war ich bei der Firma Framfab. Das war ganz interessant, weil das war damals so der erste Internet-Webdesign-Großunternehmen. Wie damals gab es ja Pixel Park dann in der Zeit und dann gab es noch, dann hier in Hamburg gab es die Kollereb oder wie die hießen, da war im Framfab, war ein Unternehmen aus Schweden. Und das war deshalb so cool, ja, weil damals der CEO war ein junger Schwede und der saß eben dann in den Talkshows bei Sabine Christiansen damals, saß der in so Birkenstock-Sandalen und kurzer Hose und T-Shirt.
2000, ja.
Und das war damals schon, würde man heute, sagt man ja, aber das war vor 20 Jahren schon echt cool, dass da einer saß und gesagt hat, irgendwie, ja, ich mache alles anders und da war ich dann als Project Manager beschäftigt, habe dann eine Schweizer Bank mit betreuen dürfen und das war halt so, dass das Unternehmen sehr schnell gewachsen ist. Also in meiner Zeit, ich glaube jetzt mal so grob von 150 auf 300, aber auch genauso schnell wieder geschrumpft ist und da habe ich irgendwann für mich gedacht, dass das ist dann doch nicht so meins, ne? Und in der Zeit rief dann mein Vater an und hat gesagt, Mensch, also wir waren im Urlaub besser gesagt zusammen und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe Bedarf an einem Kaufmann. Ich habe ja BWL studiert.
Ja. Die Unternehmen, in denen du arbeitest, die halten sich.
Die gehen richtig ab. Und
wir wollen doch was bei uns verändern.
Und deshalb wäre es gut, wenn du kommen könntest und das Unternehmen in den Ruin führst. Ja, und dann hat er gesagt, also er hätte jetzt Bedarf an einem ausgebildeten BWLer und ja, wie es das bei mir aussehen würde, wie ich das jetzt plane, ob ich da in der New Economy bleibe und ja, dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten, habe das dann auch mit meiner heutigen Frau abgewogen damals und habe dann gesagt, ja, irgendwie, ja, das Angebot kannst du ja irgendwie auch gar nicht ablehnen so richtig, ne? Ja, und habe dann, ohne zu wissen, auf was ich mich einlasse, zugesagt.
Also das war nicht so, weil ich würde jetzt denken, du studierst BWL, weil du weißt, ich krieg eh das Unternehmen irgendwann. Das war nicht so.
Ja, sag mal, das war nie so ausgesprochen. Okay, das war vielleicht, haben es beide gedacht.
Ja.
Und du hast es gehofft. Es war jetzt irgendwie nie so, dass man jetzt gesagt hat, ja, dann mach BWL, weil das ist gut, dass du das Unternehmen übernimmst. Ich habe damals BWL gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren sollte.
Okay.
War ja damals so
Classic,
der Klassiker. Genau. Und dann gesagt habe, ja, ist auch mega interessant. Ja, es ist alle Türen offen. Also das, was man eben so gesagt hat.
Und, ja, genau.
Und natürlich, wenn so ein Unternehmen ein Familienbetrieb ist, ist das ja, ich bin ja damit aufgewachsen.
Ja gut, dann hättest du jetzt aber gesagt, irgendwie, ich studiere Medizin, dann hätte dein Vater wahrscheinlich gesagt, ja, das, warum?
Nö, naja, das hätte ich machen können.
Ja,
also
wenn
mein Abschnitt gereicht hätte.
Aber dann hätte man, das.
Dann wäre das.
Klassiker.
Dann wäre das auch okay gewesen. Das war jetzt nicht die Bedingung, dass ich dann, nie ausgesprochen.
Nie ausgesprochen.
Wenn du gesagt, ey, mach mal, und dann kommst du, wenn du 30 bist oder 35, kommst ins Unternehmen. War nie ausgesprochen und, dann habe ich mich drauf eingelassen. Ich war natürlich noch total unerfahren, ne? Ich meine, ich hatte 3 Jahre Berufserfahrung, dann noch in einer New Economy, wo ja sowieso alles damals auch komisch lief, ne? Ja. Es war einfach ohne Ende Geld da, ne? Die Firmen haben unfassbar viel Geld budgetiert für diese Maßnahmen damals. Hier, wie gesagt, die Schweizer Bank damals, da bin ich damals für, ich als 29-jähriger Projektmanager bin dann morgens zum Termin nach Zürich geflogen und abends zurück.
Ach.
Ja, um da irgendwie ein bisschen Projektmanagement in Zürich zu machen. Ne? Dann kann man mal sehen, also was das damals für Budgetthemen halt waren. Ne? Und aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass dieses schnell rauf runter und das ist ja auch so die Art, wie dann auch mit den Leuten umgegangen wurde. Ja, das ist ja so ein bisschen higher and fire. Und das hat mir ja damals schon nicht gepasst. Das hat so gegen meine Wertevorstellung, die ich damals noch nicht so kannte, aber offensichtlich dagegen schon gesprochen. Ja, und habe mich dann für das Familienunternehmen entschieden. Ne?
War das ein Bruch? Also dass du sagst, okay, jetzt habe ich eine andere Welt betreten dann? Weil es ist ja eine Old Economy.
Das war mir damals gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch erstmal ich bin ja wirklich da angekommen. Das ist ja im Grunde ja völlig verrückt. Ich komme da als 29-Jähriger ins Unternehmen und du hast da Leute, die sind 45, 50, 55, 60.
Ja.
Und du kommst da an und hast, ich meine, ganz ehrlich, nach meinem BWL-Studium wusste ich jetzt, wo irgendwas steht. Ja, ich konnte auch tolle Formeln herleiten, weil ich halt alles vergessen habe, aber damit kannst du kein Unternehmen leiten.
Nein.
Und ja, da weiß ich noch, damals mein damaliger IT-Leiter, der mir unterstellt war, der war 25 Jahre älter als ich. Er war 55. Ja, und hatte schon 25 Jahre Historien im Unternehmen.
Boah, dann kommst du
so, dann komme ich als 29-Jähriger und sage so, also ich werde schon dafür mal hier die Server irgendwie, müssen wir hier mal, keine Ahnung was machen. Das war schon eine komische Situation. Wenn du als jemand, der mehr als doppelt so alt ist, oder doch genau doppelt so alt ist wie du selber, wenn du dem auf einmal erzählst, mit 2 Jahren Berufserfahrung, wie jetzt das hier laufen soll, ne? Und das war einfach für beide Seiten komisch, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Für mich sowieso und natürlich für den anderen auch, ne?
Gab's da diesen Vorwurf, ja, das ist ja der Sohnemann oder so? Gab's da irgendwie so, oder? Ich meine, das hast du wahrscheinlich nie gehört,
wenn das wollte ich gerade sagen, also das gab's mit Sicherheit.
Ja.
Ich meine, natürlich ist das, dass Leute, was ich gehört habe, waren positive Stimmen, dass eben Leute gesagt haben, hey, finden wir super, dass das jetzt die Zukunft gesichert ist. Also die haben schon weit gedacht, dass sie, ey Mensch, toll, wer weiß, der Alte, wann er keinen Bock mehr hat, dann verkauft er vielleicht die Bude, ja. Und jetzt, wenn der Sohn kommt, kann man davon ausgehen, dass zumindest schon mal
so ähnlich
die Zukunft eingeleitet ist.
Genau.
Das habe ich mitbekommen. Mit Sicherheit wurde auch andersherum geredet, dass die Leute gesagt haben, ach, guck mal hier, jetzt kommt der Schnösel da aus Köln, ne, schön BWL studiert, setzt sich ins gemachte Nest. Ehrlich, das hat sich in der ersten Zeit auch so angefühlt, ne? Ich war ja so, dass ich gedacht habe, was soll ich denn jetzt hier, ne? Also kann ja so ein bisschen rumverwalten und kann irgendwas machen, aber es war damals auch jetzt nie die Idee zu expandieren oder die Idee zu verkaufen oder irgendwas zu machen, wo jetzt ja auch tatsächlich was zu tun gewesen wäre, ne? Und das war irgendwie auch genauso heftig, weil ich habe dann einfach da so rumgearbeitet. So. Ne? So, keine Ahnung von nix, hab vielleicht ein bisschen von meinem Auftreten profitiert, ja, aber ich hab da unternehmerisch, sagen wir mal, die ersten Jahre nichts so beigetragen.
Das hat dein Vater weitergemacht?
Ja, das hat der weitergemacht und dann habe ich da halt so mitgemacht, ne, und war halt meilenweit davon entfernt, da meinen eigenen Stempel draufzusetzen, ne?
Und hast du das irgendwann dann gemacht oder erst?
Habe ich gemacht. Ich habe erstmal die ersten Jahre war es so, dass so nach dem Motto der Vater sagt, ja, mach dein Ding hier, aber so wie ich dir das sage, so ungefähr, und mach das so. Da habe ich immer so gemacht. Das ist super und hat das natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen auch mir weitergegeben. Mhm. Aber das hat sich an vielen Stellen einfach für mich gar nicht passend angefühlt. Ne? Es fängt halt damit an, wie du mit Menschen umgehst. Ne? Das war halt der Klassiker, Unternehmensgründer 1967 ist ein komplett andere Generation.
Ja.
Da ist noch dieses preußische Unternehmertum, die Tugenden, ne? Pünktlich und streng dich an und mach schnell und eben auch der Führungsstil, der mit einhergeht, ne?
Ja.
Also schon so nett eigentlich, ja, aber schon so, solange man das gemacht hat, was, wenn man lange nicht aufgefallen ist. Also wenn man gut aufgefallen ist, bekam man mal ein Lob. Und wenn schlecht aufgefallen ist, gab's dann das Donnerwetter, ja, ne? Gab's den Schreianfall sozusagen, ne? Und das habe ich kannte ja nichts großartig anders. In der New Economy war man weit entfernt von irgendwas mit Führen. Da hat jeder so seinen, jeder war toll.
Ja. Ja,
ich weiß noch, die Software-Entwickler, auch bei der Avatar-Firma, ja, die waren natürlich, ne, die waren damals schon, ne, die waren Götter.
Ja.
Konnten sich alles erlauben und so haben sie sich auch verhalten.
Ja, hätte man die angeschrien, wären die rausgelaufen.
Und hätten gesagt, klar, mach ihr immer weiter, ich bin weg. Ne? So. Und und dann habe ich erstmal, ja, ich habe da lange für gebraucht. Ne, es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich einfach auch noch gar nicht bei mir selbst angekommen war.
Mhm.
Ne, ich habe ja erstmal das gemacht, habe viel nachgeeifert, ne, viel nachgeahmt. Hat ja auch alles so ganz okay funktioniert, so mehr oder weniger. Aber es war nicht meins.
Mhm.
Ne, so, und.
Aber hattest du dann irgendwie so einen Moment, wo du dann so rebellieren wolltest, oder war das
ja
erst, okay?
Ja. Also es gibt ja die zwei Unterschiede. Es gibt ja Unterwerfung.
Ja.
Das habe ich im Grunde, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber war es ja so. Ich habe das gemacht, was der Senior gemacht hat.
Mhm.
Und dann gibt es ja das Thema, das Gegenmodell.
Ja.
So, und das habe ich erst so dann 2009, 2010 ist für mich das Gefühl, was ich hatte, es ist irgendwas, fühlt sich nicht stimmig an. Daraus wurde etwas Greifbares. Ich gesagt habe, ey, das ist ja nicht in Ordnung, wie es hier läuft.
Mhm.
Ne? Es ist nicht in Ordnung, wie wir hier uns verwalten, ne? Wenn das Unternehmen, klar, ne, ist dann, war zu dem Zeitpunkt auch schon 40 Jahre oder fast 40 Jahre am Markt, ne? Da sind natürlich ganz viele Themen, ne? Da hat sich eine Kultur etabliert, noch schlimmer eine Subkultur, die man nicht sieht. Du hast Prozesse, du hast Haltungen der Menschen, du hast Werte, die ja alle nicht so, wie ich das heute versuche, die ja nicht sichtbar gemacht werden. Das läuft ja alles subtil ab. So. Und das habe ich auch
nicht auffallen. Ja, genau. Und so ist es ja auch mit den Werten und mit der Haltung dann, ja.
Ich mach damit, und die Leute machen damit, um ihre Ruhe zu haben letztendlich. Und weil ja auch nicht gesagt wurde, wie man es anders will. Und so, und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte so nicht weitermachen. Und da war damals die Initialzündung, war damals die Kündigung von einem Prokuristen. Ich habe dann gesagt, wir waren damals auch schon, ich hatte zwei Prokuristen noch und war dann der dritte Prokurist zu der Zeitpunkt noch. Und ich habe gesagt, mit dem Prokuristen kann ich nicht weiterarbeiten. Tischtuch ist zerrissen, ja, es gibt keinen Weg zurück. Ich muss das beenden. Und das war die Initialzündung.
Okay.
Also war aber auch so, dass ich habe im August die Entscheidung getroffen und da hat mein Vater mich bis Februar quasi schwitzen lassen. Er hat gesagt, ja, meinst du wirklich, der muss gehen, ne? Weil der war auch schon ein paar Jahre im Unternehmen.
Mhm.
Ne? Und der hat mich, das war wirklich das war eine Probe. Der hat mich ein halbes Jahr schwitzen lassen, weil ich kann ja als Prokurist nicht alleine einen anderen Prokuristen entlassen. Da musst du dann, ne, in der Gesellschafterversammlung auch offiziell machen.
Ah, ja.
Zu dem Zeitpunkt brauchte ich eben auch die Zustimmung offiziell, sonst wäre die Kündigung ja gar nicht wirksam gewesen. Ja, dann habe ich ein halbes Jahr diesen Mitarbeiter noch im Unternehmen gehabt, eigentlich beiden, auch ihm war klar, das ist vorbei. So, und dann ging es dann im 2012, war dann nicht mehr da und von da ab ging es relativ in relativ stark in eine Richtung.
Aber 2012 hast du ja auch komplett die Geschäftsführung
übernommen. Habe ich dann die Geschäftsführung übernommen.
Okay, ja, also genau. Du hattest dann gesagt, der muss gehen, weil du schon Geschäftsführer warst. Und dann
das war vorher. Ich war noch Prokurist.
Okay, Prokurist. Und dann quasi ging der und danach
wurdest kurz du... Kurz danach, ein paar okay. Monate später, wurde ich auch Geschäftsführer.
Meinst du, das war so der Test oder dieses, jetzt löse ich mich von meinem Vater? War das auch...
Das kam noch später.
Noch später?
Das kam noch später. Also ja. Das war... Das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, welche Art von Beziehung wir miteinander haben. Und es war immer davon geprägt, solange ich einer Meinung bin und ist alles harmonisch. Und sobald ich eine andere Meinung vertrete, wird's komisch.
Ist er der Vater.
Ist er der Vater, genau. Und das hatten wir auch in unserer Beziehung auch nie geklärt.
Ja.
Das war auch so ein unausgesprochenes Ding.
Ja, glaube ich.
Und wenn du dann in der Familie auch, das ist ja das Verrückte, ne? Diese Energie, die aufkommt, wenn du in der Familie bist. Du bist ja, wie du gerade gesagt hast, dann ist auf einmal, dann bist du Sohn wieder. Oder bist immer Sohn.
Ja, kannst ja
klar. Dich abstellen. Ne? So, und dann diese psychosoziale Beziehungskiste, kaufst du einfach mit ein. Da kannst du mit einem externen Geschäftsführer, dem sagst du in der Gesellschafterversammlung, Herr Eilers, so nicht. Ja, ich wünsche das so und so, dann wird das protokolliert, wird es gemacht oder eben du gehst. Aber als Sohn kommen ja die ganz andere Ebene.
Ja,
ist aber jetzt ungerecht und ich habe da schon so viel gemacht und so.
Und in 2 Wochen ist Weihnachten.
Genau.
Und wird auch kommen.
Ja, genau. Ihr wolltet doch noch kommen, oder? So, und dann geht dann auf einmal hängt der Haussegen schief. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, und das sind ja alles Themen, die da echt.
Ist ja auch komplex. Also da sind ja auch Verbindungen, die einem gar nicht bewusst sind. Also sowieso, Sohn, Vater ist ja nicht immer klar. Also was für eine Beziehung.
Nein, bis ich 30 war oder 35 überhaupt nie thematisiert, auch für mich selber. Nein, ich war halt mein Vater.
Ja,
war
ja genau.
Auch okay so. Wir sind ja auch zurechtgekommen. Und wir hatten ja auch gut, wir haben ja viel Spaß gehabt und alles in Ordnung.
Ja.
Und auch, ich wusste auch in schwierigen Zeiten, kann ich mich auf ihn verlassen und das ist ja, also gar keine No Growl, ja. Es war alles in Ordnung. Aber es ist in den Situationen im Unternehmen, wo es eh schon knifflig ist, Entscheidungen zu treffen. Nehme ich jetzt den Mitarbeiter, stelle ich den ein, muss ich den entlassen? Das sind ja schon mega, mega, die ich auch mit nach Hause nehme und darüber nachdenke.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Was du gebrauchen kannst wie ein Loch im Kopf, ja, ist dann noch die emotionale Komponente.
Ja. Ja?
Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, ne, dass das nicht läuft und so, ne? So subtil. Und
das ist ein zusätzlicher Druck.
Ne? Das ist wie so ein Geschwür, ja, was sich so in homöopathischen Dosen immer erweitert.
Ja.
Weil ich bin ja, ne, wenn du so als, ne, als Sohn dann auch in dieser Konditionierung eben mach es allen recht. Das ist so ein Antreiber, der sich nachher bei mir rausgestellt hat. Ich habe dann so verschiedenste Coachings auch bei mir gemacht und alles Mögliche. Und dann kommen die Sachen auch zutage, ne? Dass du mal so einen einfachen Antreibertest machst, kannst du demnächst bei mir auf der Webseite machen. Dauert 5 Minuten und dann kommt da raus, sie haben den Antreiber, mach es allen recht. Ja. Passt.
Ja, stimmt.
Ja, und das natürlich, das zu wissen
alleine. Du bist allen Rollen gerecht geworden. Ja.
So, und das zu wissen alleine und dann zu sagen, ey, das ist jetzt für einen Job als Geschäftsführer auch nicht so unbedingt förderlich. Das ist so, ne? Weil du natürlich jeden Tag Entscheidungen treffen musst, die nicht so populär sind.
Genau.
Ja, und.
Du musst ja auch harte Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die wehtun.
Und das tut auch langfristig auch nicht gut. Ja, das ist schon so. Das ist sehr belastend. Und ja, dann habe ich 2012 dann so langsam angefangen. Ich habe natürlich auch damals noch keine Ahnung gehabt von werteorientierter Führung, von Unternehmenskultur. Ja, klar, haben wir auch. Ne? Das ist das irgendwie, was auf irgendeinem Zettel steht. Ne? Ja. Wir sind immer freundlich oder ja, so.
Hängt,
ne?
Da. Hängt da, genau.
Und die Zinke hatten wir damals sogar auch. Ne? Das war sogar, bevor ich eingestiegen bin, gab es mal so ein Beratungsprojekt, der hat das auch gemacht. Aber der hat das so richtig, wie das Berater machen. Ne? Irgendwie so analytisch abgefragt. Ne? Und dann kam dann so ein Wertekatalog raus, der natürlich dementsprechend auch so nicht gelebt wurde. So, und dann habe ich so langsam angefangen, dann hat sich auch geändert, die Leute, die wir eingestellt haben, ne, das waren dann waren dann auch andere teilweise anders auch ausgebildet. Wir haben dann angefangen, auch mehr auch mit Studium, Abschluss, mit auch mit BWL-Abschluss einzustellen. Damals dann die ersten Bachelor-Leute. Ja, und dann gab es schon Gegenwind, ne? Nach dem Motto so, ach so, jetzt stellen wir nur noch Studierte ein und wer arbeitet jetzt überhaupt noch, ne?
Ja. Also von der Belegschaft oder von der
Vater? Nee, vom Vater.
Vom Vater, ja. Ne? Hat er studiert?
Nee.
Nee, okay.
Und das hört sich jetzt im Nachhinein so, ja, kann man ja mal sagen, aber das ist, wenn das so dauerhaft passiert, ja, ne? Immer ja. So diese kleinen, sind die wohl sich zu fein zu, ne? Das zu machen, ne? Immer diese kleinen Spitzen. Das macht ja auch was mit einem.
Ja, natürlich.
Ne? Und ja, und hab dann damals angefangen, das alles auch in Frage zu stellen, ne? Und dann kam es ja, wie gerufen, dass dann das Unternehmen angefangen so leicht in 2012, 2013 in eine Megakrise abgeschlittert ist. Das war so ein bisschen hausgemacht, ne? Kamen so ein paar blöde Faktoren zusammen, ne? Also richtig blöd. Und das war dann nochmal so ein richtiger Reinigungsprozess, ne? Weil dann sind 2000 dann in der Zeit eben auch einige Leute auch gegangen, die von sich gesagt haben, die Firma, die gibt's bald nicht mehr und dann.
Echt? Die haben dann gesagt, wir gehen weg?
Ja, das sagen die schnell, ne? Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ne? So dann, und auch Dienstleister, dass ich dann gesagt habe, ne? Also, hier, mit dem Dienstleister möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ich brauche Leute, die auch in schwierigen Zeiten zu mir stehen. Das war ein Reinigungsprozess. So, und da hat wirklich das war eine harte Zeit, weil es war wirklich Rotstift, das war richtig Kostensparprogramm, ne, richtig ein Loch mehr im Gürtel machen und so, ne, das war so die Zeit. Aber ich habe da eben auch dann auch erlebt, ne, wer steht zu dir,
ja.
Wen kannst du dich verlassen und die Leute, die dann eben auch geblieben sind und mit den allermeisten habe ich seitdem auch eine ganz gute Beziehung, ne? Eher auch offen, ehrlich. So, und
hast du das denn auch so kommuniziert? Also hast du gesagt, ey, oder wie hat sich das?
Das hat sich auch, diese Krise hat sich auch so mehr oder weniger schleichend ist diese Krise gekommen. Und auf einmal steckten wir mittendrin. Also ja, da war dann gar nicht mehr viel mit Dialog und viel mit guter Kommunikation, da war wirklich so
Überlebenskampf.
War echt so, jetzt kommen, ne? Wir müssen Ärmel hochkrempeln und hier unsere Aufgaben machen, ne? Das stand im Vordergrund. Ja. Ja, und dann ging das, und dann ab da eigentlich so, 13 war noch ein echt schwieriges Jahr, und dann ging es aber rapide in die andere Richtung. Es ging rapide bergauf, ne? 14 schon gutes Ergebnis. 15 ein noch besseres, 16 mega gut und 17 mega plus gut. Ja, so, okay. Und ja, und
glaubst du wegen dem Reinigungsprozess?
Ich glaube, dass da schon Hebel umgelegt wurde. Mhm. Dass einfach die, wenn wir, wie das bei uns war, wenn die richtigen Leute an Bord sind, die richtige Haltung haben, die ins Unternehmen reinpassen, dann ist echt viel möglich, ne? Dann ist viel möglich. Und klar, und ich habe natürlich auch dann angefangen, 2011, 12, 13 bestimmte strategische Themen auch aufzusetzen, ne? Also noch das Produktportfolio zu erweitern. Und sowas geht auch nicht innerhalb von einem Jahr, ne? Das wir haben damals das Thema, ein Beispiel zu nennen, das Thema Sicherheitstechnik, im Speziellen eben die Brandmeldeanlagen, die waren früher bei uns nur bei ein, zwei Großkunden, wurden die von uns betreut. Und ich habe irgendwann dann die Entscheidung getroffen, ey, da ist echt ein Markt und lass uns das doch ausrollen, ne, in der Region. Ja, und das ist durch die Decke gegangen, ne?
Ja.
Wir haben den Zuwachs, wir haben Wachstumsraten da jedes Jahr, das ist irre. Und wir kriegen die Arbeit nicht gemacht, weil wir zu viel Arbeit haben. Und das war damals so eine strategische Stoßrichtung, die ich ausgegeben habe. Und die braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis das ja, bis man das auch merkt, ne? Und dann zahlst du am Anfang ein bisschen Lehrgeld, dann machst du das erste Projekt, naja, ein bisschen draufgezahlt vielleicht, ne, weil wir das nicht so richtig wussten alles, dann musst du die Lieferanten, das muss ja alles eingegroovt werden. Und das lief dann irgendwann und dann, was, ist es mega erfolgreich, so. Und deswegen, es ist, ich werde das oft gefragt, was war jetzt der Grund für diesen Erfolg? Und ich glaube, es ist ein Blumenstrauß an Themen.
Ja,
es sind verschiedene Faktoren. Ich hatte auch die richtigen Leute, dann die richtigen beiden Prokuristen an meiner Seite. Ne? Der eine war oder ist immer noch bei mir, witzigerweise ein junger Mann aus Köln gewesen, der in der Fleischindustrie gearbeitet hat, im Fleischgroßhandel und wirklich da auch morgens früh im Tiefkühlding die Fleischhälften mit ausladen musste. Und der hat abends seinen BWL-Bachelor gemacht an der FOM. So ein Junge aus Köln-Mülheim, ne? Groß geworden auf der Kolbstraße. So, und der hat bei mir angefangen vor 7, 8 Jahren als nach seinem Studium als Sachbearbeiter in einem Service Center.
Ach krass.
So, und den habe ich in sieben Jahren habe ich den aufgebaut und der ist jetzt seit 2, 3 Jahren Prokurist.
Geil.
Und der hat in dieser Phase wirklich dieses Ding durchgezogen, ne? Der hat wirklich dieses, der war so meine rechte Hand zum Thema, wir müssen Kosten sparen, ne? Ich muss die Lieferanten, ich muss nachverhandeln, ne? Ich muss mit der Bank nochmal sprechen, ich muss den müssen wir entlassen, der verdient zu viel, ne? Der hat wirklich so dieses Nein bei uns auch etabliert. Weißt du, wenn du so in so einem Unternehmen bist, wo so alles so, ja, es ist so eine Verwaltungs...
Ja. Ist auch kein Ja, es ist so, jo.
Ja, genau. Und du bist dann so, Ja ist immer gerne gesehen,
ja.
Aber mal zum Nein auszusprechen, das ist dann, wenn du das nie gemacht hast, krass, ne?
Ja.
Weil du bekommst ein unkalkulierbares
Erdbeben. Ding
zurück. Erdbeben zurück. Ja, du weißt nicht die Stärke auf dem, wie stark das Erdbeben wird. Ne?
So. Das ist interessant, weil Steve Jobs hat ja mal irgendwie gesagt, wer innovativ sein will, wird nicht innovativ, weil er zu möglichst vielen Dingen Ja sagt, ja, sondern weil er zu den meisten Dingen Nein sagt. Ja. Und das ist ja wie bei allen Dingen, wir verzetteln uns, aber gerade hier in so einer Krise oder in einem
Unternehmen. Dann musstest du. Du
ging ja gar nicht mehr anders.
Genau, du musstest. Ne? Und dann ist die Bedeutsamkeit, das sagt der Hüter immer, ne? Wir verändern uns, wenn etwas bedeutsam ist und eine Krise ist bedeutsamer als der Alltag.
Genau.
Krise ist stärker. Und in dem Moment verändern wir uns. Und dann eine Nein-Kultur zu etablieren, ist, glaube ich, ein riesiger Schritt.
Und notwendiger.
Das war ein Riesenschritt. Ja. Und es ist auch immer noch so, dass ich das immer noch erlebe, dass dieses Nein ist ein unkalkulierbares Erdbeben.
Es ist so.
Und du hast manchmal den Eindruck, du hast dann Leute, wir haben ja auch viele junge Leute, 25, 27, die dann du den Eindruck hast, der hat das erste Mal Nein gehört in seinem Leben.
Boah.
Ja. Ne? Erste Mal Ablehnung.
Ja.
So, und hätte ich früher auch nicht gemacht, weil ich dann vor 10 Jahren hätte ich den Konflikt auch gescheut. Ja? Ich
auch du so willst es ja auch allen recht so, machen.
Ja, genau.
Wir
schauen mal.
Ja, genau.
Wir gucken mal im halben Jahr.
Ich melde mich.
Ne? So. Und das hat eben so diese Komponente reingebracht. Echt so Realität. Den Euro, nicht wie das, die habe ich gestern noch wieder von einem großen deutschen Konzern gehört, da wird ein Euro, der investiert wird oder als Kosten ausgelegt wird, der wird doppelt irgendwie ausgelegt. Ne? So hört man ja oft in den Konzernen, dass die auch Vertriebsauftragseingänge, das aus einem Euro werden dann 2 Euro durch eine Buchung, ne, intern. Das geht aber nicht lange gut. Wenn du ein Konzern bist mit Milliarden Umsätzen, ist das nicht schlimm. Aber wenn du ein Mittelständler bist, hört sich blöd an, aber du kannst nur den Euro ausgeben und investieren, den du hast.
Ja.
Oder den du bekommst von der Bank.
Ja, ja, genau.
Das, was du nicht hast, das geht eben nicht. Ja. Und so dieses Real Life im Unternehmen, das hat Einzug erhalten.
Ja.
Ne? Und das hat uns mega nach vorne gebracht. Und der andere Prokurist, den kenne ich auch schon 20 Jahre jetzt, der ist bei uns für den Vertrieb verantwortlich und der hat auch so eine irre Resilienz da gezeigt. Ne? Der hat gesagt, komm ey, Ärmel hoch, ne? Und da vorne ist das Ziel.
Ja.
Ne? So, leg mir den Ball irgendwo hin, ich schieße den rein. Ne? So, und das und das eben mein Thema, eben das Ganze zu moderieren, ne, die Rahmenbedingungen zu setzen, den Leuten irgendwo auch, ne, auch den beiden zu sagen, ey, komm, lass uns da wieder hin. Das war das Erfolgsmodell. Ne, das war eine gute Kombi.
Wie du hast gesagt, du hast viele Workshops aktuell, ja, also auf New Work und so, das Ganze zu etablieren. Wie schwierig ist es noch gegen die Unternehmenskultur deines Vaters, gegen das preußische Modell anzugehen? Ist das noch immer mal so zu sehen oder glaubst du, dass es, oder nee, es hat sich schon stark gewandelt?
Ja, es hat sich sehr stark gewandelt. Wir haben immer noch Leute, die auch eher zu meiner Generation gehören, also eher so Baujahr 70 drum, ne? Vielleicht so Anfang 40, Mitte 40 sind, die haben mir auch schon mal gesagt, Mensch, Herr Roth, jetzt, Sie können mich auch mal anschreien. Sie können mir auch mal klar ins Gesicht Ihre Meinung und schreien Sie mich mal an und sagen Sie doch, wie Sie es haben wollen und dann stehe ich stramm und mach das. Da habe ich gesagt, nee, war ich nicht. Ich kann das gar nicht. Und dann finde ich auch irgendwie blöd, Sie anzuschreien. Ja, liegt mir fern. Ja, so. Also du hast manchmal noch so die Ausprägung und du merkst auch, dass du so in dieser wertschätzenden Dialog auf Augenhöhe stoße ich da auf Grenzen. Weil die sagen, was will der denn jetzt?
Ja, genau.
Ich sage, ja, aber das ist ein Dialog, lass uns doch, was soll ich dir denn sagen? Ja. Ich habe doch gar keine Ahnung von deiner Sache.
Ja, genau.
Du bist doch hier der Projektleiter oder der Techniker mit 20 Jahren Berufserfahrung. Du hast in deinem Leben schon 100.000 Projekte gemacht und jetzt soll ich dir sagen, wie du das machen sollst. Hier ist doch irgendwas verkehrt. Ja, aber Sie müssen doch entscheiden. Ja, nee. Wie soll denn die Entscheidung aussehen? So. Und das ist ein Prozess. Und ja, das ist aber schwach als Geschäftsführer. Ne? Der muss ja schon.
Es ist interessant, dass das mit Schwäche verbunden wird. Ne?
So. Mittlerweile jetzt heute auch nicht, aber das war so in der Zeit.
Ist diese Hierarchie. Oben steht der allwissend ist so und
omnipotent.
Ja.
Immer der alles, am lautesten spricht, ja, am genau. Kopfende.
Weiß auch alles,
weiß alles,
hat alles schon erlebt und alle Bereiche, was ja Bullshit ist. Also jeder ist in seinem Bereich ja wahrscheinlich klüger als der Geschäftsführer.
Ist so. Wenn es nicht so wäre, wäre es komisch.
Ja.
Ja, wenn ich jetzt von der Technik mehr Ahnung hätte als mein Techniker, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem.
Ja, so. Es sei denn, du wärst den gleichen Karriereweg gegangen, genau, und letztes Jahr Geschäftsführer geworden. Aber das sind ja 5% oder 1%, das kann man vernachlässigen.
Ja.
Genau.
Aber, ja. Ja, und diese, naja, von dieser alten Kultur ist wirklich nicht mehr viel da, ne? Also, wie gesagt, es sind eher die Leute vom Alter auch eher über in dem gesagten Altersschnitt sind. Und das wird halt gerne dann auch mal rausgeholt, wenn's dann halt aus Sicht des Mitarbeiters dann irgendwie komisch läuft, ne? Also dann sagen die so, ja, das hätte es früher nicht gegeben, ne? Könnte dann schon mal so rausrutschen, ne? Ja, also mit dem Sehen hätte ich noch reden können, ne? Der hätte mich noch verstanden. Er war früher alles anders, ne? Früher war das irgendwie, waren wir uns irgendwie näher. So, das kann dann schon passieren, ne?
Ja.
Aber ganz, ganz selten. Ganz selten noch, ne? Und ja.
Wir haben eben drüber gesprochen, dass du ein Buch gelesen hast.
Ich habe ja schon ein Buch gelesen, ja.
Du hast gesagt, insgesamt 3 hast du gelesen.
Ja, genau. Das eine war Pippi Langstrumpf
und das andere Pitje Puck und irgendwas aus Amerika. Und
Tiger Woods, mein Leben als Golfstar, genau. Ja.
Nein, und du hast ein Buch gelesen, wo du gesagt hast, dass man New Work, was ja auch oft die Kritik ist, dass das vielleicht viel ESO ist, viel so Schwäche und so, was da viele auch aus der alten Welt vielleicht drin sehen, dass man das gar nicht so allein betrachten soll, sondern vielleicht mit der alten Welt kombinieren kann.
Ja, das ist der Punkt. Das ist die große Herausforderung. Ne? Also es wird ja heute sehr, 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 sehr viel gesprochen über New Work und es wird sehr viel gesprochen über Augenhöhe, sehr viel über Dialog, sehr viel über Werte. Mhm. Machen wir auch zurzeit. Wir sind ja mittendrin in diesem Prozess. Gibt es demnächst auch ein Video drüber, ein kurzes. Aber es steht ja, zumindest habe ich noch nichts gefunden, steht ja nirgends, wie komme ich denn ins Performing? Also dadurch, dass ich im Dialog bin und dass der Mitarbeiter seine Werte mitgeteilt hat, wo ist jetzt noch das, was ist, wenn dann aber der Output nicht stimmt? Oder wie bekomme ich den Output hin?
Ja.
Und das ist im Moment meine große Challenge, ne? Das suche ich.
Also die Leute diskutieren und sind im Dialog und überlegen,
ja, philosophieren. Ja, und Philosophie, das finde ich auch total super. Und dann sagt man, jetzt, ich habe das eine Beispiel, wir haben einen Mitarbeiter, der in seiner Freizeit viel Musik macht, elektronische, und da sich mit den Tools super auskennt. So, und der macht dann in der Arbeitszeit, schneidet er dann Film für YouTube. Mehrfach. Ja. Und ich dann sage, okay, hey, du hast hier eine Anstellung.
Also einen privaten Film oder?
Nee, schon fürs Unternehmen. Aber das ist dann kommt wieder das alte Thema,
ja,
dass ich ja dem Prioritäten setzen muss.
Ja.
Also dann vergiss mal New Work in Augenhöhe, weil das impliziert ja eigentlich, hey, der Mitarbeiter weiß selbst, was wichtig ist. So, aber es kann ja nicht sein, dass ein Kunde auf seine Service-Tickets wartet.
Und er schneidet.
Weil er einen Film schneidet. Ja. Da muss dann irgendeiner hingehen aus der Führung, muss sagen, hör mal, überprüfe mal deine Priorität.
Ja, hier blinkt schon
alles. Ich glaube, es wäre für alle besser, wenn du jetzt deine Tickets bearbeiten würdest. Ach so, ja, dann ist doch so gemeint, ja. Was ist jetzt hier mit gute Laune und Augenhöhe?
Ah, ist interessant.
Das ist der Punkt. Ja? Also meine Stärke ist da drin, die Leute zu aktivieren, ja, die Leute ans Reden zu bringen, in einem Workshop in den Dialog zu treten, dass etwas entsteht, ja. Das kann ich. Habe ich auch schon mehrfach gemacht und das funktioniert auch. So, und wir gehen auch raus und haben eine Aufgabenliste von 30 Aufgaben, die auch dann alle, wie das dann immer ist, ne? Ein paar fallen unten durch, ein paar werden gemacht, ein paar werden so ein bisschen gemacht. Aber dann diesen Moment zu sagen, ey, wir haben uns geeinigt auf so eine quasi Vertrauensarbeitszeit. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, ne? Du kommst um 8. Und bis gestern um 5:10, ja, gestern um 4:30, ja, und heute gehst du um 4. Jetzt könnte ja so der Eindruck entstehen, das ist ein bisschen zu viel des Guten an Auslegung.
Ja,
so, wie sage ich das? Wie sage ich dann, wir sind hier in einem Dialog und wir wollen das gemeinsam machen und du hast Freiheiten und flexible Arbeitszeit, alles gut. Aber das gilt auch für beide Seiten. Das heißt, wenn ich ein wichtiges Thema habe, dann möchte ich, dass du bleibst, bis es geregelt ist.
Genau.
So, und das ist der Punkt. Und dann sagen die Leute, mehrfach erlebt, ja, toll, alles nur Geschwätz gewesen.
Ne? Ja, genau. Also man sieht nur schwarz oder weiß. Und eigentlich ist es grau.
Es ist grau und es ist ja auch ein Prozess.
Genau.
Es ist ja ein Weg, den man geht.
Dauernden Feedback-Schleifen, man lernt immer wieder zurück und...
Genau. Und das ist die große Challenge. Da habe ich noch in keinem Buch oder nirgends von keiner Veröffentlichung, keinem Podcast irgendwas drüber gehört. Alle reden über New Work, brauchen auch alle, finden auch alle ganz toll. Ich schließe mich dem auch an. Das ist auch notwendig, gerade für mittelständische Unternehmen, so wie wir eins sind, dass wir uns natürlich attraktiv auch aufstellen für Leute, dass die sagen, hey, das ist eine coole Firma, da möchte ich arbeiten und eben nicht immer nur die Großen, die ja viel wegsaugen, ne, die kriegen dann die besten Abiturienten für die Ausbildung und so weiter. Ich bin da voll dabei, aber was wir wissen ist, und das habe ich ja selber auch erlebt, das alte Modell funktioniert. Also die guten deutschen Tugenden, damit sind wir groß geworden. Ja,
auf jeden Fall.
Der Preuße und das Zuckerbrot und Peitsche, das funktioniert, das wissen wir. Das haben wir über Jahrzehnte gelebt und bewiesen. So, und jetzt muss der Beweis angestellt werden, so finde ich, dass dieses New Work-Thema letztendlich auch Erfolg bringt. Und da komme ich auf deine Frage mit dem Buch nochmal zurück. Da gibt es dieses Buch Prime to Perform, das gibt es zurzeit nur auf Englisch, von zwei amerikanischen Schriftautoren von McKinsey, und die haben ganz klar gesagt, es gibt drei Faktoren, die förderlich sind, die nennen das irgendwie High Motivation, das ist Play, Purpose und Potential, und die sagen auch genau, es gibt drei, die genau das Gegenteil bewirken. Jetzt komme ich auf die drei Begriffe nicht. Auf jeden Fall war eins davon irgendwie Money und sie haben es genau definiert. So, und die sagen auch, ey, was du brauchst, ist die Balance. Du musst es schaffen, Also du kannst kein Unternehmen nur mit Play, Purpose und Potential. Ja. Das wird nicht, das hat auch Apple nicht geschafft. Wenn damals der Erfolg des Jobs nicht gewesen wäre mit seiner Art, wäre das Unternehmen wahrscheinlich ja nie da hingekommen, wo es genau, heute
der
ist.
Der das Gegenteil von New Work eigentlich war.
Der Preuße vor dem Herrn war letztendlich. Ja, genau. Ja, so. Und die sagen in dem Buch ganz klar, ey, du musst die Balance schaffen. Du musst die Balance schaffen, dass du diese guten Faktoren, die ja auch alle wollen, ne? Also du willst diesen Spaß an der Arbeit, du willst die Sinngebung, du willst dich entfalten. Das will, auch wenn es viele nicht wissen, aber das will ja eigentlich jeder. Ja,
du willst aber auch die Miete bezahlen können.
Du willst aber auch sagen, ne, es gibt Gehaltserhöhungen und es gibt Gehälter und es gibt Investitionen, die getätigt werden müssen. Und das finde ich mega spannend.
Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich würde einfach mal sagen, wenn irgendjemand jetzt diesem Podcast zuhört und sagt, ich habe da Erfahrungen, meldet euch.
Bitte meldet euch bei Frank, auch gerne bei mir direkt.
Ja, genau.
Teilt mir das mit.
Da gehen wir in einen neuen Dialog, weil ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil die wird, weil ich habe das Gefühl, aktuell muss man noch sehr viel Aufklärungsarbeit für New Work machen. Erstmal einordnen, was passiert da gerade. Erstmal der Wertewandel der Gesellschaft. Das meine Generation beispielsweise, ja, Geld, ja, ist schon wichtig, aber wie du auch sagst, ne, das ist nur Geld, das lockt viele nicht mehr hervor. Dann, was bedeutet New Work überhaupt? Und dann ist es aber immer dieses Schwarz-Weiß-Ding. Man muss erstmal weiß erklären, damit das überhaupt verstanden wird, damit Schwarz das wahrnimmt, aber dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, und ich glaube, da liegt eine riesige Chance.
Ja, das ist so, wie das ja häufig passiert. Das gibt's ja in vielen, wenn man das so verfolgt in der Presse und dass ja alle Unternehmen dieses, man kann ja schon fast sagen, dieses Sau durchs Dorf tragen. Überall muss jetzt nur New Work draufstehen. Oder sehr häufig. Und was ich dann auch so selbst gesehen habe und auch von Freunden berichtet bekommen habe, dann steht eben der Kickertisch im Aufenthaltsraum. Ja, und dann heißt es, ey, wir haben einen Kickertisch.
Und da ist die Fritz Cola.
Und da ist die Fritz Cola. Und jetzt sind wir in New Work.
Ja, und jetzt. Befohlener Nachmittag.
Jetzt, und genau. Und heute Nachmittag übrigens nach Feierabend gibt's noch das Feierabendbier. Und es hat da keiner Bock drauf, weil alle Überstunden gemacht haben, eigentlich nach Hause wollen. Ja. Und das, da muss mal Klarheit hin, dass es nicht damit getan ist. Und es ist auch nicht das gesprochene Wort. Es ist nicht damit getan, dass ich sage, ja, bei uns, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das kann auch genauso eine Floskel sein. Ja. Es geht dann darum, ey, was ist denn in der Krise oder in der Auseinandersetzung, einer Meinungsverschiedenheit, im Konflikt, was passiert dann? Hauen sie sich doch die Köpfe ein und schmeißen ein Loch nach sich und verwenden irgendwelche Kraftwörter? Oder ist das, oder wie geht denn miteinander um? Wie gehe ich damit um, wenn ich einem kündigen muss? Wie mache ich das? Oder wenn ich eine Absage von einem Bewerber, ich muss eine Absage erteilen, wie mache ich das? Ich muss einem Mitarbeiter es fällt jetzt halt Nein aus. Wie formuliere ich das? Ja. Wie reden wir miteinander und übereinander, wenn andere nicht im Raum sind? Ey, das ist ein Blumenstrauß mit ganz viel Dornen drin. Und das ist tägliche Arbeit. Und ich habe irgendwann mal selber schon gesagt, das war also in der Zeit, als ich damit anfing, dass ich gesagt habe, ich habe mich entschieden, ich weiß jetzt nicht das Jahr nicht mehr genau, aber es muss so auch in der Zeit 12, 13 gewesen sein, ich entscheide mich dafür, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich hätte auch genauso sagen können, wir verwalten, dafür war das Unternehmen auch bisschen noch Rotstift und dann kannst du das so runterstampfen, dass du mit Frühstücksdirektor Verwaltung das davon gut leben könntest.
Ja.
So. War meine Entscheidung, nein, dass ich möchte es anders. Ich möchte, dass das Unternehmen sich verändert. Und da war mir damals schon klar, ich weiß gar nicht, woher ich das wusste, dass das kein Projekt ist. Dass ich sage, ich beginne am 1.7. so und so und bin am 1.3. fertig, sondern es ist ein Prozess und der endet verdammt nochmal nie.
Ja, ja.
Weil du jeden Tag wieder auf die Probe gestellt wirst.
Boah, und dann, wie ich es hasse, wenn Leute sagen, ja, also Change dauert 3 Jahre.
Ja, das hast du im BWL 2
vielleicht gelernt.
Das ist die nächste Karrierestufe.
Ja, genau. Oder irgendeine Empirie hat ergeben, dass ein Change-Projekt so einfach, nein, das ist einfach.
Ja, das kann man wirklich nur sagen, wenn man selber mal das gemacht hat und du siehst, wenn du Leute hast, die, und es reicht ja schon, wenn du selbst Leute in den 20ern, wenn die 5 Jahre in einer bestimmten Kultur gearbeitet haben und auch entsprechend konditioniert sind, macht es denen mal bewusst, dass es jetzt anders läuft.
Ja.
Da ist wirklich die Wiederholung die Redundanz, die Mutter der Pädagogik. Ja, da musst du wirklich, da denkst du ja, ich habe es jetzt dreimal gesagt, liegt es an, nimmt der mich nicht ernst? Der nimmt dich ernst, aber es muss erstmal ankommen. Der hat 5 Jahre seines Lebens so gearbeitet. Jetzt ja. kommt einer und sagt, ey, geh in Dialog. So, und das ist genau das, wo ich dann echt auch aufrege, ne, weil das kannst du nur, du kannst nur mitreden, wenn du da selber entweder als Mitarbeiter mit drin warst, du hast das wirklich miterlebt, als Führungskraft oder als Inhaber, dass das wirklich mitgegangen ist. Na klar, die Berater, jetzt mache ich das ja auch, aber ich würde das auch anders machen als Berater, aber viele machen das ja, dass sie nochmal ein Konzept vorstellen und sagen, ja, wir haben jetzt mal eine empirische Untersuchung gemacht, ihre Werte sind die und die und wir empfehlen das jetzt irgendwie zu switchen auf da und da, ne? Und hier ist mein Konzept und setzen sie es um. Ja. Hier ist die Rechnung.
Oder buchen Sie mich für den für das Change-Projekt, was genau 3 Jahre dauert.
Genau.
Ja. So. Hier ist der Preis.
Genau. Und genau das ist aber da ein Konzept zu machen, ist schön und gut. Ja. Ist auch alles toll. Aber was da zählt, ist die Umsetzung. Ja. Und da ist jeder Tag, wie gesagt, die Gespräche, die geführt werden, wie gehe ich mit Kunden um, wie gehe ich mit
Lieferanten um. Das hört nicht auf. Und sobald man es aus dem Fokus hat, reißt das wieder ab und alte Dinge kommen wieder hoch.
Es zwingt immer, wir haben es immer so, bei uns spaßeshalber, so mit Darth Vader, ne? So die dunkle Seite der Macht, weil, ich sag mal, Führungsarbeit hat ja was mit Macht zu tun.
Ja.
Du kannst Entscheidungen treffen.
Auf jeden Fall.
Du kannst ja entscheiden, kriegt der Mitarbeiter Urlaub? Kriegt der eine Weiterbildung? Kriegt der eine Gehaltserhöhung? Du kannst, entscheidest das. Und der hat die Nase noch nie gepasst von dem, ja? Ist doch klar, wie die Entscheidung ausfällt. Ja. So, und wenn du noch Darth Vader DNA hast, was wir früher auch hatten bei uns, hatten Leute mit Darth Vader DNA, das ist ganz bitter. So, und wenn du dann nicht hinguckst, dann kommen die wieder hoch, ne? Und da reichen manchmal, hast du 1, 2 mit der falschen DNA, ja, und die kommen hoch und dann breitet sich wieder aus, ne? Ja, dann,
wie so ein
ihre Kraken werden ausgefahren, ja, so. Wie so ein Geschwür.
Ja, Krebs.
Ja, nicht aussprechen, aber letztendlich ist es so. Ja.
Also ich glaube auch, also du kannst diesen Prozess anschieben, du arbeitest 1 Jahr hart dafür und dann hat man es mal nicht so auf dem Schirm, andere Dinge sind wieder wichtiger und dann auf einmal kommen. Ja, aber wie gesagt, das kennen wir aus der alltäglichen individuellen Praxis doch auch. Ich meine, man fängt an mit dem, keine Ahnung, Meditieren beispielsweise. Ja, Leute fangen an zu meditieren. Ja. Ich habe es damals auch gemacht im Kloster, habe jeden Tag meditiert. Ja. Dann habe ich es eine Woche abreißen lassen und bupp, war ich wieder in den alten Gewohnheiten. Ja. Und wie schnell wir in alte Gewohnheiten verfallen, obwohl wir es wissen, obwohl wir das vielleicht auch schon 1 Jahr lang besser gemacht haben, kommen wir doch relativ schnell wieder in die ganz, ganz alten Gewohnheiten. Und das ist auf organisationeller Ebene genau das Gleiche.
Ja.
Du hast eben gesagt, du bist auch Berater, du bist Versteher sogar. Was genau warst du?
Ja, ich habe mir irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich gesagt habe, ey, du hast jetzt so viel gemacht im Unternehmen, du hast einen echten Change, wirklichen Change von der durch alle Phasen, die es gibt, auch die Krisen und Konflikte, die man so in Phasenmodellen ja kennt, die hast du alle durchlebt, ja, und du hast es irgendwie ganz gut gemacht, ja, weil die Zahlen sprechen ja nur mal für sich und die Energie, die jetzt bei uns im Unternehmen ist, die du als Besucher merkst, wird mir zumindest auch immer so gespiegelt, wenn Leute kommen, das ist ja ein Aushängeschild.
Ja,
da habe ich mir gesagt, Mensch, das hat dir am Ende dann doch echt Spaß gemacht, auch wenn es eine echt harte Zeit war, aber irgendwie hat es Spaß gemacht und ich dachte, ey, das möchte ich gerne auch einfach am Markt anbieten, ja, und möchte einfach Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation sind, möchte ich verstehen und möchte nicht nur beraten, möchte verstehen, möchte ermöglicher sein, ja, und eben mit meiner Positionierung aus dem Mittelstand heraus. Ich habe ja dann auch in der Zeit, ich sagte das ja am Anfang, so ein bisschen Selbstfindungskrise ja auch gewesen in der Zeit, dann eine Coaching-Ausbildung gemacht in Köln und da habe ich auch, das waren ja so, dann fügt sich das ja so, ne? Dann kommt auf einmal, dann, ich weiß noch, der erste Tag war November in einem Seminarraum in Köln, es lag Schnee und ich war schon so programmiert, auf Freitagmorgen war das, ey, jetzt musst du dich da wieder vorstellen, ne? Vorstellungsrunde, ne? Mein Haus, mein Auto, meine Ausbildung, war schon so, weil ich sie auch nicht anders kannte.
Ja, ja.
Das in unserer Branche auch, ist ja eh so viel mit Männer dominiert und viel Ingenieure, da musst du ja dich auch wichtig tun, ne? Ja. Musst ja auch du lauter sprechen, damit du auch so, so um es auf die Kacke hauen, ne? So, und dann war ich da und die erste, denke ich, wann kommt denn die Vorstellungsrunde? Und dann haben wir uns bis zur Mittagspause noch nicht vorgestellt und haben dann so eine Intervention gemacht, die hieß irgendwie Marktplatz, ja, wo alle im Kreis rumliefen und du durftest dich nur angucken, durftest aber nicht sprechen. Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ja? Ja. Was hat das für eine Sekte hier? Ja. So, steh mal einem wildfremden Mann, Menschen gegenüber, guck den an und du darfst nicht Hallo sagen, du darfst ihm nicht die Hand geben. So, und dann hat er das nachher aufgelöst, dann hat in Dreiergruppe gebildet und hat gesagt, so,
er hier, sein Haus, sein Auto.
Genau. Was denkt und du musst sagen, was habe ich über den gedacht?
Nein, wirklich.
Oh, ey, und das war, ich habe da gesessen. Ich habe gesagt, hier bist du Scheiße, richtig.
Ja, wirklich.
Ja, ich habe dann irgendwie, ja, ich dachte von dir, du bist Pilot, ne? Und dann sagte der andere, ich dachte von dir, du bist bestimmt Chemiker oder so. Kamen die wildesten Sachen raus. Und natürlich stimmte nichts.
Nein.
Nichts stimmte. Aber und dann musste der dritte Beobachter musste dann irgendwie sagen, ob es stimmt und musste dann irgendwie musste das dann auflösen. Es war zum Brüllen. Ich war in meinem Leben schon auf so viel Schulung vorher und so viel Veranstaltung und die haben es geschafft, bis zur Mittagspause eine Intimität, eine gute Energie, eine gute Stimmung herzustellen, wie ich es in 20 Schulungen vorher oder Weiterbildung oder Seminaren nie erlebt habe.
Krass.
Und da habe ich gedacht, ey, weißt du, es hat sich komisch angefühlt am Anfang, aber hier bist du richtig. Und die Kontakte zu den Menschen, dieses Wertschätzende, ne, dieses, ey, hier ist nichts richtig und falsch. Wir bewerten hier nichts. Ist alles, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Und ich dachte, ey, hier bist du richtig. Es war wie so ein Aha-Erlebnis. Und von da an ging das rapide in diese Richtung. Ne. Ich habe dann wirklich diese Coaching-Ausbildung gemacht. Mit großer Freude, habe dann im Anschluss, ein Jahr später, dieses ganze Schulz von Thun-Ding gemacht. Das sind eigentlich 6 Module. Da waren Teilnehmer, die haben das über 3-4 Jahre gestreckt. Ich habe 5 in einem Jahr gemacht. Also quasi fast jede 6 Wochen ein Modul. Ich gesagt, ey, hier bist du richtig. So wie die reden, die Dozenten alle, die das gemacht haben, vorne die Trainer, haben gesagt, alle, hier bist du richtig. So. Und da waren ja alles die Themen. Konfliktmanagement, miteinander reden, ja, von Schulz von Thun, ja, ne, das Kommunikationsquadrat bis zum geht nicht mehr, dann Wertequadrat. Diese ganzen Themen auf einer ganz anderen Ebene. Und ich sagte, ey, super. Und das weiß ich ja einfach, dass das in den Konzernen vielleicht irgendwo schon eher zu finden ist, weil die natürlich auch teilweise gute Weiterbildungsmöglichkeiten haben und sowas auch anbieten, was witzigerweise auch, ich auch so selber gehört habe, gar nicht so gut genutzt wird von den Leuten. Aber im Mittelstand natürlich unter, weil es eben nicht vorhanden ist. Die Leute sind Macher, ne, die Ärmel hoch. Jetzt gehe ich ins Personalgespräch, ne, und so, mache ich das jetzt so, ne, und dann sage ich dem mal irgendwie, ja, so geht das nicht, ne, und so. Ja, es ist der gute, es zählt ja immer die gute Absicht dahinter, so. Und aber es ist einfach nicht mehr an Werkzeug da. Und da weiß ich einfach mit so wenig, teilweise mit wenig Sachen an der Gesprächsführung zu arbeiten, da ist schon so viel möglich. Und das gebe ich natürlich gerne an Firmen weiter und mach da gerne auch natürlich auch nur für Unternehmen, auf die ich auch Lust habe. Ja, ich würde jetzt auch nicht das für jeden machen, aber wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Verantwortlicher, der hat da echt Bock drauf und der hat auch einen Pain vielleicht irgendwo und sagt, ey, ich weiß nicht wie, da habe ich da richtig Bock drauf. Ja.
Das ist so ein bisschen so wie bei Reinventing Organizations, ja, mit dem Butzorg oder auf Holländisch irgendwie Butzorg oder ja, keine Ahnung, ja, irgendwas, ja, mit am Ende.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Der Gründer hat ja auch dann sein Wissen weitergegeben, ja, an alle Wettbewerber.
Ja.
Kostenlos. Machst, ja, du es auch kostenlos?
Nee.
Okay. Dann wirst du nicht im Reinventing Organizations Teil 2 drin vorkommen. Nein, aber der hat es ja geschafft, ein ganzes System zu verändern. Also das Sozial-, das Pflegesystem in den Niederlanden ist seitdem ein anderes, weil der einfach ein System, wo man gesagt hat, naja, das und New Work, das geht auf gar keinen Fall. Pflege geht never ever.
Ja, ja, ja,
und genau. Der hat es geschafft, nicht nur in seinem Unternehmen das zu etablieren, sondern er hat es geschafft, dass es einen Systemwandel gibt. Und ja, ich finde das gut, weil das passt zu meiner Theorie, dass Unternehmensgrenzen irgendwann aufweichen und wir immer so zwischen den Organisationen hin und her wandern müssen, um überhaupt noch zu verstehen, was in dieser Welt gerade passiert. Und ich finde es klasse, wenn du dein Wissen teilst.
Finde ich gut. Ja, mache ich gerne. Also da habe ich auch Bock drauf und ja, genau.
Danke, dass du mit uns geredet hast, dass du dein Wissen geteilt hast.
Sehr gerne, und, Frank. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das war das Gespräch mit Carsten Roth. Und wenn du mehr über ihn wissen möchtest, in den Shownotes findest du den Link zu seiner Firma natürlich und auch zu seiner Tätigkeit als Business Coach unter mittelstandsversteher.de. Aber auch hier ist der Link in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist eine coole Geschichte, ich habe auch was zu erzählen, schreib mir einfach eine E-Mail oder ruf mich an oder eine WhatsApp-Sprachnachricht, Facebook, alles ist möglich. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieß den Sommer. Bis dahin. Ciao, ciao.